Hallo und herzlich willkommen zum 644. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
Hallo Alex und hallo Hörer.
Ja, wir wollen wieder einmal über GameCube-Spiele sprechen. Genauer gesagt ein Retro-Roundup, der insgesamt achte Retro-Roundup, den wir haben. Und der dritte Teil unserer GameCube-Reihe. Also haben wir in den letzten beiden Podcasts zu diesem Thema haben wir schon mal über GameCube-Spiele gesprochen. Das war bei Podcast 610 und bei Podcast 621. Genauer gesagt haben wir da über die GameCube-Spiele auf der Nintendo Switch 2 gesprochen. Genau das haben wir jetzt wieder vor. So wie wir es damals schon mal angekündigt hatten, wenn drei Spiele da sind, dann werden wir dazu einen Podcast aufnehmen. Und das ist jetzt wieder der Fall. Wir haben wieder drei Spiele, über die wir sprechen können im Rahmen eines solchen Podcasts. Und zwar Wario World, Fire Emblem Path of Radiance und Pokémon XD, der dunkle Sturm. Die eigentlich gar nicht mal so weit voneinander entfernt erschienen sind, wie ich jetzt gemerkt habe. Ich meine, Wario ist das älteste und das ist im Dezember gekommen.
Mhm.
Und Pokémon kam ja dann im März jetzt raus.
Genau.
Ja.
So ein bisschen haben sie es ja thematisch angehalten, weil die ja im Februar ja ihr alljährliches Geburtstag hatten. Und ich meine ja auch, dass sie das dann da ja in ihrem Pokémon Presents damit angekündigt hatten.
Genau, ja. Stimmt, da haben sie es angekündigt für Pokémon. Ganz genau. Dass es im März kommt und dann später über Social Media noch das genaue Datum, wann es dann im März der Fall war.
Ja.
Ja, alles drei GameCube-Spiele. Kann ich ja mal direkt im Vorfeld fragen, bevor wir jetzt auf die Spiele, also wir können es bei jedem Spiel im Einzelnen sagen, ist vielleicht sinnvoller, weil was sollen wir großes Thema vorstellen? Wir reden über diese drei Spiele und würde sagen, wir steigen dann auch direkt einfach mal mit dem ersten Spiel ein, das ist Wario World, also wir gehen nach der Reihenfolge, wie sie für die Switch 2 erschienen sind, jetzt vor. Nicht, dass ihr euch wundert, das hat nichts mit der damaligen Erscheinungsweise zu tun. Wobei ich glaube sogar, dass die fast erfüllt ist. Wario ist definitiv das älteste Spiel. Und wenn man vom Erst-Release ausgeht, stimmt die Reihenfolge sogar. Also Erst-Release, wann das egal welche Region, der allererste Termin, wann das Spiel erschienen ist.
Mhm.
Dann haben wir tatsächlich die Release-Reihenfolge, wie mir gerade auffällt, witzigerweise. Wario World, hast du das damals schon gespielt?
Tatsächlich nicht. Es ist ein Spiel, was damals noch komplett an mir vorbeigegangen ist.
Ja. Ich muss sagen, ich habe es damals auch nicht gespielt. Ich habe es erst sehr viel später mal auf dem GameCube, also eher gesagt auf der Wii, auf der ja GameCube-Spiele liefen, nachholen können. Habe es aber selbst nie besessen. Und auch nie durchspielen können, was jetzt natürlich durch den GameCube-Service auf der Switch 2 möglich ist. Ich muss sagen, ich habe es auf der Switch 2 jetzt nur noch mal ganz kurz angespielt, um noch mal einen groben Eindruck von zu bekommen, aber nicht jetzt noch mal Stunden oder so rein. Ich meine, das ist auch eh kein langes Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja relativ kurz, meine ich.
Ja, waren ja allgemein also, die Wario-Spiele. Also ich kann ja sagen, zumindest was das angeht, habe ich auf jeden Fall die Wario Land-Spiele, also Wario Land 1, 2, 3 und 4, die habe ich tatsächlich schon sehr oft gespielt. Und ja, und deswegen ist es auch eine schöne Sache, dass dann jetzt ein bisschen mal was mit Wario kommt, weil zumindest in der Form, weil ob nochmal ein Wario Land-Spiel in der Art nochmal rauskommt, ist ja so ein bisschen ungewiss eigentlich.
Das stimmt. Also, nochmal, ich muss ehrlich sagen, ich würde begrüßen, wenn wir nochmal ein Wario-Spiel bekommen würden, das nicht WarioWare oder so ist, sondern Wario Land. Gerne auch nochmal ein Wario World, also ein 3D-Jump-and-Run, um mal hier das Genre auch zu nennen. Das ist ein 3D-Jump-and-Run. Und ja. Da hätte ich nichts dagegen, wenn wir das nochmal irgendwie bekommen würden, in irgendeiner Weise, dass es sowas gäbe einfach. Ich meine, es ist das einzige Wario 3D Jump and Run, zumindest wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich wüsste jetzt keinen anderen.
Ich glaube auch sogar.
Ja.
Die anderen also, sind dann halt alle 2D-Abenteuer, also auch das auf dem DS und auf der Wii, das waren auch alles 2D. Also gut, das auf der Wii ist natürlich 3D, aber halt 2D-Gameplay. Wie das ja in der Zeit auch mit New Super Mario Bros. Ja der Fall war.
Genau, wenn man danach geht, müsste man ja auch sagen, dass das Virtual Boy Wario Land,
Ja,
was ja das
genau.
einzig wirklich gute Virtual Boy Spiel ist, 3D hat, aber es geht ja um das Side-Scrolling-Gameplay und das
Genau.
hat ja das Spiel hier.
Genau.
Und ja, es gab ja auch gar nicht so viele Wario Jump'n'Run-Spiele. Es gab ja vor allem WarioWare-Spiele, da gab es ja deutlich mehr als Jump'n'Runs. Und ich meine, es gab die vier Wario Land-Spiele, dann das Virtual Boy Wario Land und Shake It.
Und
Das
es gab es
war's.
noch auf dem DS noch eins, das weiß ich noch.
DS gab es auch noch eins, das kenne ich jetzt gerade gar nicht. Ich wüsste doch nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt.
Boah, da müsste ich jetzt auch noch überlegen, aber ich meine, es gab halt auf dem DS noch so eins. Das sah aber auch irgendwie so ein bisschen komischer aus als die anderen. Aber ich meine, da gab es auf jeden Fall noch eins.
Ja, guck, keine gute. Wario hat ja noch mehr Videospiele gehabt. Man muss ja
Ja.
sagen, wir haben ja jetzt nicht nur mit Jump'n'Runs bei Wario oder WarioWare.
Master of Disguise, so ist der Titel.
Ach, genau, ich weiß, welches das war. Logisch, klar, das gab es ja auch noch. Das war ja
Ja, musst du
mit
mal
den ganz
kurz mal
vielen
den Titel
Verkleidungen und
schauen.
dem ganzen
Ja,
Kram
stimmt,
da.
genau.
Ja, das habe ich auch mal gespielt. Es war auch ein 2D-Jump'n'Run.
Ja.
Ja. Es gab ja auch noch das Wario Woods, dieses Puzzlespiel und solche Sachen. Also außer von WarioWare und den Wario Jump'n'Runs darf man ja auch nicht vergessen. Gab ja auch dieses Mario und Wario damals für den Super Nintendo. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, glaube ich, nur in Japan erschienen.
Ich glaube schon was gehört. Ich meine, das ist dieses auch, wo die Charaktere da, glaube ich, mit einem Eimer oder so rumlaufen und man, glaube ich, so eine Fee steuert, um die
Ganz
indirekt zum
genau.
Ziel zu weisen. Ich habe schon mal von gesehen, ja.
Ich meine, das müsste auch bei uns mittlerweile in diesem Nintendo Classic-Dienst für den Super
Ich glaube
Nintendo
auch,
drin sein.
ja.
Ja. Das war ja damals von Game Freak sogar entwickelt, bevor sie Pokémon gemacht haben. Und es war auch, meine ich, als Director der spätere Pokémon-Erfinder, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja. Aber gut, wir wollen ja gar nicht so sehr über die anderen Spiele reden, wir wollen ja eigentlich über Wario World reden. Und da sage ich jetzt einfach mal die knallharten Fakten. Es wurde natürlich von Nintendo gepublished. Das werden wir übrigens bei allen Spielen, die wir jetzt heute besprechen. Die sind alle
Ja.
Nintendo gepublished. Ich glaube, auf dem GameCube haben wir sowieso bisher nur ganz wenige Spiele, die nicht Nintendo gepublished sind.
Ich glaube auch. Ich glaube, es ist vielleicht höchstens nur, ich wüsste, würden mir jetzt auch nur Soul Calibur 2 einfallen, glaube ich. Ich glaube, alle anderen.
Genau, ist auch das Einzige. Soul Calibur
Ja.
2. F-Zero ist ja auch Nintendo, aber halt mit Beteiligung von
Stimmt,
Sega,
ja,
weil die es ja
genau.
entwickelt haben. Aber nee, es ist nur Soul Calibur 2, das von Namco. Der ganze Rest sind Spiele von Nintendo, Marken von Nintendo. Ja. Entwickelt wurde Wario World von Treasure. Die sind, ja, altes japanisches Studio. Ich überlege gerade, für was sind die vor allem bekannt? Für die Gunstar-Reihe sind die bekannt. Sie haben viele Shoot'em-ups wie Gradius 5 zum Beispiel damals gemacht. Sin and Punishment ist von denen für Nintendo-Fans, also N64, später dann Sin and Punishment 2 auf der Wii. Also dafür sind die vor allem bekannt. Genau. Und ich weiß gar nicht, was die in den letzten, die jüngeren Jahren gemacht haben oder ob es das Studio überhaupt noch gibt, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich wüsste jetzt nichts Aktuelles von denen, aber wahrscheinlich sind die vor allem auch mit Unterstützungs- oder sowas
Kann gut
Studio
sein,
oder
ja.
keine Ahnung. Auf alle Fälle haben die damals Wario World entwickelt, also es war keine Entwicklung bei Nintendo direkt. Und ich finde, das merkt man im Spiel in Teilen auch an. Es
Ja, also
weicht.
das finde ich auch. Also es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich erkenne auch schon so ein bisschen die Parallelen zu den damaligen Wario Land Spielen, aber es macht auch einige Sachen anders.
Ja, ganz genau. Vor allem, es ist, also man muss ja auch sagen, es wird gerne mal als Jump and Run beziehungsweise als Hüpfprügelspiel bezeichnet.
Ja, das kann man auch gut sehen. Also, man
Ja.
kämpft schon gegen viele Gegner dort in dem Spiel.
Ja, und Wario hat auch viele Aktionen. Also der hat ja auch so, ich glaube, Piledriver kann er ausführen. So ein paar verschiedene Moves hat er ja auch, die er ausführt. Also er ist wesentlich, sagen wir mal, schlagfreudiger als jetzt Mario zum Beispiel. Finde ich auch wichtig, dass der so ein Merkmal hat in seinem 3D-Jump-Run, dass das Spiel halt von den Mario-Jump-Runs unterscheidet. Weil wenn das so rausgekommen wäre wie halt die typischen Nintendo-Jump-Runs, dann wäre es nichts anderes gewesen, als das, was wir halt in der Form schon kennen. Das wäre ja nicht der Sinn der Sache gewesen. Ja. Genau. Ja. Ansonsten ist es halt ein Jump and Run. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Welten es gab. Die Geschichte dreht sich variotypisch darum, Wario will Schätze haben.
Ja, und ich glaube,
Kann man
der
so.
Hauptursache ist halt irgendwie, dass ein Schatz irgendwie so ein bisschen verflucht ist irgendwie und die dann irgendwie
Genau.
verstreut, glaube ich, oder so.
Ja, irgendwie so. Das ist jetzt der schwarze Juwel, den du meinst, der
Genau,
Black
ja.
Jewel. Genau, der ist verflucht und dann kommt es halt zu dem Ganzen. Und Mario muss, glaube ich, 5 Welten oder so kämpfen. Wie gesagt, es ist nicht das längste Spiel. Es hat so eine Spielzeit von ungefähr 5 bis 6 Stunden. Vielleicht 7. Wenn man alles mitnehmen will, kommt man auch mal auf, kann man auch auf 8 kommen. Aber hängt natürlich auch immer davon ab, wie man spielt, muss man natürlich dazu sagen. Ist logisch. Hängt ja auch von der eigenen Spielweise ab, wie man so ein Spiel angeht. Aber sonst, ja, es ist wie gesagt nicht längst, aber was sind schon Jump'n'Runs? Ich meine, die meisten Jump'n'Runs sind eher kurz. Das ist also nichts
Ja.
Negatives jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie weit hast du es jetzt auf dem Game? Du hast ja auf der Switch 2 jetzt
Genau,
gespielt.
ich habe jetzt die erste Welt und hatte schon, glaube ich, zwei Level auch von der zweiten gemacht.
Okay. Also, da muss man ja sagen, also so habe ich es zumindest in Erinnerung jetzt, dass die Welten ja schon sehr abwechslungsreich sind. Auch thematisch. Die haben ja alle ihr eigenes Thema, haben einen Bosskampf. Ich meine, es sind aber insgesamt nur 8 Level oder so. Also trotz mehrerer Welten sind es nicht viele Level im Endeffekt. Das darf man halt nicht vergessen. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, das will ich jetzt direkt mal sagen, es ist teilweise schon ganz schön unübersichtlich. Also man kann da schon durch die Kamera und alles ein bisschen die Übersicht verlieren, weil es halt 3D ist, aber nicht in jedem Level, nicht jedes Level ist für 3D geeignet, sage ich mal.
Ja, die sind teilweise ein bisschen auch verwinkelter, die Welten, und ja, das stimmt teilweise. Und die Kamera bleibt dann auch hauptsächlich eher starr, sodass man die kaum bewegen kann. Es gibt halt so gewisse Areale, wo man die tatsächlich dann bewegen kann. Aber die sind halt auch daraus gelegt, dass man da, glaube ich, so einen Kristall so einsammelt, den man dann für das Ende braucht, um das Level abzuschließen. Aber meistens ist die Kamera halt sehr fixiert, würde ich sagen.
Ganz genau. Und das trägt halt nicht immer zur Übersicht
Ja,
bei.
genau.
Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, dass das Spiel deswegen unspielbar wäre oder schlecht wäre oder sowas. Das muss man gar nicht sagen. Es hat auch noch so ein paar Besonderheiten, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, es ist, ja, ich will nicht sagen rätsellastiger, aber kniffliger als andere Nintendo Jump'n'Runs kann es manchmal sein. Man muss mal mehr nachdenken als in anderen Nintendo Jump'n'Runs. Zumindest habe ich so in Erinnerung.
Ja, finde ich auch. Also auch teilweise bei gewissen Bossen oder so, dass die nur gewisse Schwachpunkte haben, die man da treffen muss, bevor man dann den richtig Schaden ausführen kann.
Und das ist halt so das, was das auch wiederum auszeichnet, das Spiel, und absetzt gegenüber anderen Spielen. Also anderen Jump'n'Runs natürlich, nicht komplett allen. Es gibt natürlich auch Jump'n'Runs, die sowas ähnlich haben, also die auch sowas nutzen. Aber ja, hier ist es halt, wie es ist, mit ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ist es ist rätsellastig, es ist es halt einfach nicht. Aber ja, was es gibt in dem Spiel, das sollte man vielleicht auch hinweisen, ist: Es gibt einiges zu entfinden. Es gibt sehr viele Geheimnisse und Extras. Das habe ich noch sehr genau in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast überhaupt.
So ein bisschen, ja, es gibt das eine oder andere Versteckte zu finden, und ich meine, das ist auch so ein bisschen auch Wario-typisch, weil in den meisten Teilen, ich weiß nicht, ob es in jedem Teil so ist, aber in sehr vielen ist das ja auch so, je nachdem, wie viel man gesammelt hat, gibt es ja dementsprechend auch so ein gewisses Ende. Hat halt nicht, ist halt mehr so ein bisschen manchmal komödiantisch mehr, was dann passiert am Ende, wenn man beispielsweise jetzt weniger oder nicht so viele Schätze geholt hat, aber es hat manchmal schon ein bisschen Auswirkungen, wie viel man da gesammelt hat.
Definitiv. Und das macht halt dann wiederum was, ändert dann halt wieder ein bisschen was, wie das Spiel so, sag ich mal, funktioniert. Was wiederum natürlich auch den Spielspaß mit beeinflusst.
Und das ist auch ermutigt, das mehrmals zu spielen natürlich.
Ja, ganz genau. Was ich wiederum mag, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das sehr gut, weil auch wenn es ein kurzes Spiel ist, ist es kein Spiel, das man nur einmal durchspielt. Oder indem man sehr schnell... sag ich mal, sagt, ja, okay, ich hab's jetzt durch, jetzt lege ich's beiseite. Man kann da schon auch sagen, ja, ich gehe noch mal rein, ich mache jetzt noch mal dies oder mach noch mal das oder versuch das zu finden und so. Das ist möglich in dem Spiel. Ja. Natürlich muss man dazu sagen, es ist jetzt trotzdem kein ultra umfangreiches Spiel. Also man wird da jetzt nicht, keine Ahnung, fünfmal mit dem Spiel durchspielen, weil dann ist einfach das vorbei. Und ich meine auch so, von dem, was ich jetzt gespielt habe, es ist nicht perfekt gealtert. Das sollte man vielleicht auch sagen. Also ich hatte schon, ein paar Sachen gemerkt, die ich früher so wahrscheinlich nicht wahrgenommen hätte, dass es in Teilen etwas sich behäbig spielt.
Ja, finde ich auch so ein bisschen.
Ja. Also es ist jetzt kein perfektes Spiel in der Form sozusagen. Es hat seine Macken, gerade was so auch die Übersicht haben wir schon gesagt, aber auch die Steuerung angeht, wie ich finde, was in Einklang geht auch mit der Übersicht. Und die Kampfmoves, die wir erwähnt haben, funktionieren auch nicht immer astrein.
Ja, sind teilweise ein bisschen ungenau, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen.
Genau, ja. Was es dafür hat, das muss man auch nochmal hervorheben, es hat einen sehr schwarzen Humor.
Ja.
Ja, was jetzt auch nicht überrascht bei Wario, sollte man vielleicht mal sagen. Es ist halt so dieses typische Wario-Ding. Ja, was aber auch den Charme von Wario mit ausmacht. Ja, genau. Ja, und ich persönlich finde, dass es auch immer noch ein sehr schönes Spiel ist für ein GameCube-Spiel. Manche, wie du das siehst.
Ja, also es ist also unterhaltsam auf jeden Fall.
Ja, ich mag diesen ganzen Animationen, diesen Grafikstil, wie das halt alles gestaltet ist, das gefällt mir einfach gut. Es hat auch einen passenden, schicken Soundtrack, halt so einen typischen Jump'n'Run-Soundtrack, aber das ist alles sehr schick. Also für ein Game-Spiel sieht das immer noch gut aus. Es ist optisch jetzt, klar, natürlich ist es kein topmodernes Spiel optisch, das ist logisch.
Ja.
Aus heutiger Sicht ist es schon alt, aber boah. Genau. Ja. Was gibt's noch zu Wario World zu sagen? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Fällt dir irgendwas ein? Nö, ich glaube auch nicht mehr. Also ich finde es schön, dass es wieder da ist, weil es halt ein Spiel war, das lange nicht verfügbar war.
Das stimmt.
Was wir gar nicht gesagt haben am Anfang, das haben wir komplett vergessen. Wir haben gar nicht gesagt, wann das Spiel ursprünglich erschienen ist, weil da haben wir nämlich eine Besonderheit. Das Spiel ist 2003 erstmals erschienen, und zwar am 20. Juni in Europa. Europa war die erste Region, die dieses Spiel bekommen hat.
Ja.
Drei Tage später, ist eine Besonderheit, gerade für ein Wario-Spiel.
Absolut. Ja.
Drei Tage später ist dann in Nordamerika erschienen, und jetzt kommt es nämlich, es hat fast ein Jahr gedauert. 11 Monate bis zum 27. Mai 2004, bis das Spiel in Japan erschienen ist.
Ja, es ist zu der Zeit eher ungewöhnlich, dass Spiele zuerst im Westen erschienen sind. Also
Es hängt von Spielen ab. Also bei den Rare-Spielen war das gar nicht so ungewöhnlich. Aber das hier ist ja jetzt ein japanisches Spiel von einem japanischen Studio mit einer Nintendo-Marke. Da ist das ungewöhnlich. Ich denke, es hängt damit zusammen, oder könnte damit zusammenhängen, ist nur eine Vermutung jetzt, dass vielleicht Wario in Europa und Nordamerika beliebter ist als in Japan. Ja. Oder aber es lag an den Verkaufszahlen des GameCubes. Vielleicht wollten sie Europa irgendwie pushen nochmal oder sowas. Könnte auch sein. Also da gab es, es kann natürlich verschiedene Möglichkeiten geben, woran das gelegen hat, weswegen wir das in Europa halt zuerst bekommen haben. Es ist nur halt so eine Besonderheit, die mir da aufgefallen ist. Ja. Genau.
Na gut, beim nächsten Spiel kann man da definitiv nicht davon sprechen, weil ist ein Spiel, was da eher darauf ausgelegt ist, dass es zuerst auf den japanischen Markt kommt, weil Vor allen Dingen die Übersetzung, da ja doch ordentlich Zeit in Anspruch nimmt.
Genau, wir müssen ja auch sagen, dass wir lange Zeit die Spiele gar nicht bekommen haben. Die Fire
Eben,
Emblem Path
genau.
of Radiance ist jetzt dran. Da haben wir ja lange Zeit die Spiele überhaupt nicht bekommen aus der Reihe. Und meine, auf dem GBA war ja dann der erste Teil,
Ja, genau.
den wir bekommen haben. Und zu der Zeit, also ab da kam ja alles dann, außer ein Spiel, wir haben ja Shadow Dragon bekommen, das Remake für den DS, und dann gab es noch ein zweites Remake, bei dem ich gerade einen Titel vergessen habe für den DS. Das ist nur in Japan erschienen. Das war auch das erste Spiel, das diesen Modus eingeführt hat, dass es kein Permadeath mehr gibt, was bei uns im Westen immer für Mist, Awakening war es, oder?
Ja,
Ja,
genau.
Awakening wahrgenommen wird. Aber Awakening war das gar nicht. Awakening war das zweite Spiel eigentlich. Nur bei uns im Westen war es das erste. Aber da will ich gar nicht zu sehr ausholen, weil wir wollen natürlich über Path of Radiance reden, das GameCube-Spiel. Das lange Zeit einzige, also lange Zeit letzte Heimkonsolen Fire Emblem. Weil stimmt, ich hatte noch einen Wii-Teil danach,
Den
wie
Nachfolger auch
hieß?
von dem Spiel Radiant Dawn heißt das.
Genau, das war das letzte Heimkonsolenspiel für eine
Ja.
Weile, bis dann auf der Switch das nächste erschienen ist. Genau, weil die Wii U hat nie ein Fire Emblem bekommen. Ja. Gut. Ja. Ja, Fire Emblem Path of Radiance ist natürlich entwickelt von Intelligent Systems, so wie alle Spiele von der Reihe.
Genau.
Ist am 20. April 2005 in Japan erschienen, am 17. Oktober 2005 dann in Nordamerika und am 4. November 2005 in Europa. Muss ich sagen, relativ zeitnah sogar. Wir haben hier kein Jahr dazwischen. Also, das hätte ich damals eher längere Zeiten vermutet noch. Aber gut, war halt noch nicht so.
Ja,
Ja.
gibt auch noch dazu noch ein lustiges Detail, was ich auch noch weiß. Das Vorgängerspiel Sacred Stones ist tatsächlich bei
Ja.
uns auch am gleichen Tag herausgekommen, auch am 4.
Ah,
November.
okay. Da gab es die
Die, ja
Kopplungsmöglichkeit.
genau, in Japan tatsächlich gab es das schon deutlich früher, glaube ich, und in Amerika, aber bei uns ist dann erst am gleichen Tag rausgekommen. Aber man konnte die, wie du gesagt hast, auch schon verbinden.
Ja,
War zwar
das ist
nicht viel, glaube ich, es
interessant.
hat halt nur, glaube ich, so Karten freigeschaltet, aber immerhin etwas.
Ja, es ist etwas. Also man hat
Ja.
eine kleine Möglichkeit halt, das zu nutzen. Ja, genau. Also ja, die Verbindungsmöglichkeit damals zwischen GameCube und GBA war sowieso selten wirklich überragend genutzt. Die war meistens eher
Ja.
so, ja, ist ganz nett.
Ja, ich
Nenne ich
glaube
es
auch.
mal.
Also ich glaube, ich habe auch nur so wirklich das halt in einem Spiel genutzt und das ist halt Zelda Four Sword Adventures, wo es ja halt mehr oder weniger fast schon gezwungen ist, wenn man es mehr spielen will. Und so ein bisschen dann halt in Wind Waker, wo man dieses Zusatzding hat. Aber sonst waren es das die einzigen beiden Spiele, wo
Ja,
ich mich dran erinnern
genau.
kann, das genutzt zu haben.
Ich habe es, glaube ich, nie genutzt, wirklich. Also nicht mehr in denen habe ich es wirklich genutzt. Also von daher, ja. Es gab ein paar Spiele, die haben es, wie gesagt, nett genutzt, aber
Ja.
ja. Gut, gehen wir zu Path of Radiance. Switch 2 Release war jetzt am 9. Januar dieses Jahr. Ja. Wollen wir über das Spiel an sich reden, natürlich. Ist ja wie alle ein Strategie-Rollenspiel. Und ich glaube sogar eins der, rein von den Charakteren her, mit eins der bekanntesten. Ike ist ja einer der wahrscheinlich bekanntesten Fire Emblem-Charaktere, auch wenn viele ihn eher aus Smash Bros. Kennen werden.
Genau.
Und das hier ist halt sein Ursprungsspiel als Teil dieser Söldnergruppe, die von seinem Vater geleitet wird. Und der Continentalius, der geteilt ist zwischen Menschen und Halbmenschen, mit langem Krieg zueinander und so weiter. Natürlich wird diese Söldnergruppe in diesen Krieg verwickelt und es geht auch um die Gleichberechtigung der beiden verschiedenen, ja, der Menschen und der Halbmenschen und so weiter und so fort.
Ja, es sind auf jeden
Ja,
Fall
wir wollen.
Themen in der Geschichte, die angesprochen werden, die in den anderen Serienablegern eher kaum bis gar nicht angesprochen werden.
Ja, es ist eins der, wie soll man es ausdrücken, ernstesten
Ja,
Fire Emblem-Spiele.
würde ich auch sagen.
Es ist auch sehr aufwendig inszeniert, mit Zwischensequenzen und so weiter. Das ist schon sehr auffällig bei dem Spiel. Und natürlich gibt es auch diese typischen Gespräche, die man kennt. Es ist halt ein typisches Fire Emblem-Spiel, das vieles halt, was man kennt aus der Reihe, umsetzt. Hat immer noch dieses Waffendreieck mit Schwert schlägt Axt, Axt schlägt Lanze, Lanze schlägt Schwert. Das ganz Klassische. Und natürlich in Feinheiten dann mit verschiedenen mit Level. Die Level machen natürlich was aus. Dann gibt es auch die Briten-Einheiten, die fliegenden Einheiten, der Einfluss von Bogen und so weiter und so fort. Kennt man ja alles. Es gibt hier noch den Permadeath, der nicht deaktivierbar ist. Das sollte man sagen. Das war noch eins
Ja.
dieser Spiele. Ja.
Aber ansonsten würde ich mal so viel sagen, dass das eins der leichtereren Fire Emblem-Teile ist. Es kommt natürlich auch noch darauf an, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt. Es gibt, glaube ich, ganz klassisch einfach, normal und schwer. Aber man bekommt da die ein oder andere Hilfe, sage ich mal, die vom Spiel gegeben wird. Beispielsweise gibt es eine Schmiede, wo man sich die Waffen verstärken kann. Dann gibt es halt noch das Bonus-Erfahrungssystem, wo man dann halt auch beispielsweise andere Charaktere noch zusätzlich Erfahrungen dann halt zwischen den Gefechten dann dazukommen lassen kann.
Ganz genau. Ja, also ich habe es damals auf dem GameCube schon gespielt, vor allem auf der Switch 2 jetzt auch wieder nur sehr wenig, weil ich mir für dieses Spiel dann, wenn ich es da spiele, richtig viel Zeit nehmen will.
Ja, das stimmt.
Was
Da braucht man auch ein bisschen Zeit für.
ich denke nämlich auch, das ist so ein Spiel, da muss man sich die Zeit nehmen und da ich das Spiel damals auf dem GameCube geliebt habe, es war ist bis heute eines meiner liebsten GameCube-Spiele. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Das wird sich so schnell nicht ändern. Ja, will ich da mir halt, wie gesagt, die Zeit für nehmen, einfach das mich da rein zu investieren. Aber das ist halt schon die Story alleine von diesem Spiel. Das ist. Ich will jetzt nicht mit Ga dem Game of Thrones-Vergleich herausholen, weil es schon was anderes ist. Aber es hat halt damals schon so eine ernste,
Ja.
wendungsreiche, teilweise heftige Geschichte erzählt, wie sie im Fantasy-Bereich, wie sie halt gerade in der Fire Emblem-Reihe, besonders auf dem GameCube eigentlich nicht erwartet werden würde. Schon gar
Ja.
nicht in einem Spiel, das Nintendo gepublished hat.
Ja, und das geht ja auch
Ja.
noch dann im Nachfolger weiter, der ja auch noch mal da einsetzt. Und es ist, wenn man das mit dem heutigen aktuellsten Fire vergleicht, was da Engage ist, ist das schon eine
Ja.
andere Welt, weil Engage ist das doch eher, ja, das hat halt eher nicht so viel mit düster und Realismus und so zu tun.
Nein, es erzählt auch eine durchaus ernstere Geschichte, jetzt gerade für ein Nintendo-Spiel, aber Engage ist schon eines
Ja,
der leichtgängigeren Spiele, was auch die Geschichte
absolut.
angeht und so weiter.
Absolut.
Da würde ich eher Three Houses noch in die Richtung von Path of Radiance rücken.
Ja.
Weil das hat ja auch seine Momente. Wobei ich sagen muss, Three Houses ist mir ja persönlich immer noch nicht der liebste Teil. Ich finde dieses Aufteilen auf drei Wege und das dreimal durchspielen müssen und sogar eigentlich mehrmals. Das ist mir nichts. Ich bin
Ja.
mit Three Houses bis heute nicht. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde das großartig. Ich finde die Erzählung großartig. Aber ich bin bis heute nicht 100% warm. Es ist mir auch zu viel drumherum um das eigentliche Kerngameplay, dieses Strategie-Gameplay. Weswegen ich das, was ich bei Engage wiederum mag, das ist so dieses Strategie-Gameplay wiederum so stark in den Mittelpunkt stellt. Was mich besonders bei Path of Radiance ja so an die Reihe geführt hat.
Ja,
Weswegen ich mir
stimmt, das
danach überhaupt
macht
über die
beide
Teile.
Punkte sehr gut, ja.
Ja. Bei Path of Radiance ist für mich halt einfach, das ist Fire Emblem für mich. So sollte ein Fire Emblem aussehen. Und deswegen mache ich auch die DS-Teile und 3DS-Teile so gerne. Auch das Remake Shadows of Valentia, das ja auch so ein bisschen drumherum hat, aber das ist nicht ganz so übertrieben, finde ich, wie Three
Ja,
Houses.
genau.
Nicht falsch verstehen. Three Houses ist ein sehr gutes Spiel und ich schätze das auch und es ist auch für das, was es macht, fantastisch. Und ich wünsche mir auch noch mal so ein Spiel wie Three Houses.
Kommt
Aber
ja
ich wünsche mir auch
vielleicht
so. Ja, ich
bald.
erwarte es, dass das nächste Spiel in die Richtung geht von Fire Emblem. Aber ich wünsche mir halt auch sowas hier wie Path of Radiance bei Fire Emblem immer
Ja.
wieder mal. Weswegen ich Engage halt auch so begrüßt habe, als es rauskam. Trotz der Macken, die Engage hat. alleine einfach, weil es halt ein klassischeres Fire Emblem war. Was mich bei Engage mit am meisten gestört hat, war, dass diese Heldengeister beschworen werden. Das ist so ein Element, ich bin immer der Meinung, warum muss man die alten Charaktere bemühen, wenn man doch neue erfinden kann? Hm.
Haben schon ein bisschen wirklich die Show der anderen gestohlen.
Ja, ich finde es halt schade. Ich meine, es ist in Ordnung, ich verstehe, es ist ein gutes Element in dem Spiel, es ist auch ein sehr gutes Gameplay-Element in dem Spiel, deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Aber bitte nicht nochmal.
Ja.
Einmal hat das jetzt funktioniert, da war das in Ordnung. Aber jetzt dann was Neues ausdenken. Wieder. Wobei ja das nächste Spiel, wie gesagt, eher wieder in die Richtung von Three Houses gehen dürfte, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich habe mir den Titel ehrlich gesagt gerade nicht gemerkt von dem neuen
Fortune's Weave. Fortune's Weave.
Genau, danke. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, nebenbei. aber auf das Spiel freue ich mich mal sehr, muss ich sagen. Es ist erstmal der meisterweitende Spiel dieses Jahr. Und ich denke, Path of Radiance könnte sogar, wenn Fortune's Weave nicht so bald kommt, meine Vorfreude darauf nochmal anfeuern. Um mal kurz nochmal aufs Gameplay von Fire Emblem Path of Radiance zu kommen, es ist halt, wie wir ja schon gesagt haben, das klassische Fire Emblem Gameplay. Wir haben diese Karte, auf der wir unsere Figuren rundenweise bewegen, mit Bewegungsradius, den sie haben, über viereckige Felder. Und wenn wir halt angreifen, dann kommt diese Seitenansicht und der Gegner halt man dann gegen den Gegner kämpft, so wie man es halt von Fire Emblem kennt. Bei genug Erfahrungspunkten steigen sie auf, Waffen haben Haltbarkeit, also die gehen irgendwann kaputt. Ja, genau. Mhm. Also das ganz klassische Fire Emblem Gameplay.
Genau. So. Mir ist an der Stelle noch der einzige kleine Kritikpunkt aufgefallen, den ich eventuell hätte, was nochmal dazu spricht, dass man sich auch Zeit nehmen sollte, weil die Animationen teilweise zu der Zeit noch ein bisschen langsam waren und da könnten deswegen die Kämpfe doch auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Selbst wenn man die Animationen ausmacht und dann halt nur die auf der Karte ansieht, selbst die dauern schon ein bisschen.
Ja, das stimmt. Sie haben halt damals zeigen wollen, was der GameCube kann, glaube ich.
Genau.
Das Spiel war schon damals, als es rauskam, so ein bisschen, hier, schaut mal, das kann unser GameCube.
Ja.
Der ist doch gar nicht so schlecht in der Technik und so weiter. Da habe ich bei dem Spiel schon immer den Eindruck gehabt, das sollte schon so ein bisschen auch so eine Grafikpräsentation für den GameCube mit sein.
Das kann gut sein, ja.
Was es ja auch sehr gut macht, muss man ja dazu sagen. Also es ist ja wirklich ein für damalige Zeiten. Ich finde immer noch, auch heute noch ein sehr schönes Spiel.
Ja.
Muss man ja auch sagen. Es sieht ja auch heute immer noch gut aus. Klar, wie gesagt, es ist GameCube-Spiel und so weiter. Aber auf der Switch 2 gerade, finde ich, haben sie es auch sehr gut rübergebracht in die höheren Auflösungen. Und das hat auch schöne Charakter-Artworks und so weiter und so fort. Also einige meiner Meinung nach immer noch besten Charaktere, die es in der Reihe gibt, hat das Spiel. Muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber für mich sind da einige Favoriten dabei aus der Reihe.
Doch, sehe ich auch so. Also es sind einige sehr gute Charaktere dabei.
Ja.
Vor allen Dingen auch, wenn ich dran denke, auf was die für Gespräche, also gibt es ja auch die Supports-Gespräche, die sie da haben, um ihre Fähigkeiten im Kampf zusammen zu verbessern. Da sind auch teilweise sehr interessante Gespräche dabei.
Ja, das stimmt. Also das ist für mich halt... macht halt bei einem Fire Emblem zählt für mich einfach dazu, die Charaktere müssen funktionieren, die Charaktere müssen gut sein und genau. Was man halt sagen muss, es gibt jetzt nicht sehr viel abseits der Gefechte zu tun. Das ist so ein Punkt, den muss man vielleicht hervorheben. Es sind halt wirklich vor allem die Strategiegefechte und die Geschichte.
Ja.
Man hat jetzt nicht wie in neueren Fire Emblem Spielen noch eine Basis, die man ausbaut und so weiter, das gibt's hierbei nicht.
Genau. Das Einzige ist halt, dass es halt noch die Support-Gespräche und generell noch Gespräche gibt in der Basis. Aber sonst kann man da halt nur noch die Bonus-Erfahrung verteilen. Und halt noch in die Läden gehen für die Schmiede, aber das war's dann.
Genau, aber sonst gibt's da so nebenbei nicht so viel zu tun. Was ich jetzt persönlich gar nicht schlimm finde.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Gut. Schafft eine gute Abwechslung, ist aber auch nicht, dass es das übereinnimmt, die wichtigen Gefechte.
Ja, ganz genau.
Abzuschließen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Das wäre dann Pokémon XD, der dunkle Sturm. Also ein Pokémon-Spiel, ein etwas ungewöhnlicheres Pokémon-Spiel.
Ja.
Ich muss dir sagen, ich habe es damals auf dem GameCube nie gespielt. Ich habe es jetzt das erste Mal gespielt auf der Switch 2.
So geht's mir auch.
Ja. Es ist ein Rollenspiel, was jetzt bei Pokémon sagt man sich, hey, warum ist es dann kein Hauptteil? Weil es story-fokussiert ist, im Gegensatz zu den klar, anderen Pokémon-Spielen. Das heißt, ich erinnere keine Story, sondern es ist einfach ein bisschen. Erstmal gibt es keine Editionen. Es ist ein Hauptcharakter, den wir auch nicht irgendwie gestalten können. Wir können nur den Namen ändern. Es ist ganz klar auf die Story fokussiert. Ich würde sagen, es ist das Pokémon-Spiel, das am nächsten von der Erzählweise der Geschichte an der Anime-Serie steht. Gerade
Ja,
damals, zu der Zeit,
würde
als es
ich auch sagen,
rauskam.
das ist
Ja.
sehr gut zusammengefasst, ja.
Das Studio dahinter ist Genius Solidarity. Würde man jetzt sagen, okay, habe ich noch nie gehört. Kann sehr, sehr gut sein, dass man dieses Studio nicht kennt. Sie sind eigentlich, also man muss sagen, sie haben bisher fast ausschließlich, und die einzige Ausnahme sind Android- und iOS-Spiele, also Mobile Games, neuere, für Nintendo-Systeme entwickelt. Sie hatten als erstes Spiel überhaupt Pokémon Colosseum entwickelt. Und das ist deshalb auch erwähnenswert, weil Pokémon XD die Geschichte, die in Pokémon Colosseum war, fortsetzt.
Genau.
Ja, also es ist mit diesen, ich weiß gar nicht, wie es genannt wird jetzt gerade mit den Pokémon, die da von den Bösen wütend gemacht werden. Ich habe gerade vergessen, wie es im Spiel genannt wird. Ich habe es
Krypto, kryptonisiert,
Krypto.
glaube ich. Auf jeden Fall werden
Genau.
die als Krypto-Pokémon bezeichnet.
Ja, ja. Ganz genau, das ist es. Und das ist halt das, was ist, da weisen sie immer darauf hin, dass vor ein paar Jahren das schon passiert ist und das wird dann abgewendet und so weiter. Und wenn man wissen will, wo das herkommt, das kommt aus Pokémon Kolosseum. Deswegen finde ich es ein bisschen seltsam, dass Nintendo sich entschieden hat,
Den Nachfolger zuerst zu bringen, ja, auf die
genau, obwohl sie
Switch
Pokémon
2.
Kolosseum auch bereits angekündigt haben für die Switch 2, aber sie bringen Pokémon XD vor Pokémon Kolosseum, obwohl Pokémon Kolosseum storymäßig vor XD spielt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie Pokémon Champions jetzt veröffentlicht haben. Und Pokémon Champions ist ja, wenn man es mal genau betrachtet, in gewisser Weise das neue Pokémon Kolosseum, Pokémon Stadium Ding. Nicht 100%, aber es geht in diese Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie die Befürchtung hatten, dass dann vielleicht die Spiele sich ein bisschen die Spieler wegnehmen.
Naja,
Dass dann
dass
ein
es eventuell
paar
zu
Pokémon.
Verwirrung kommt, ja, das ist
Ja,
verständlich, ja.
genau. Vielleicht lag es auch an einem anderen Grund, weiß man ja nicht. Wir haben sich gedacht, Pokémon XD ist das gefragtere Spiel, weil es viele nicht gespielt haben, wenn Kolosseum mehr gespielt wurde. Ich meine, XD hat sich nicht sonderlich gut verkauft. Es war ein Erfolg. Es hat sich über 1 Million Mal verkauft. Aber für damalige Verhältnisse auf GameCube sicherlich auch eine sehr gute Verkaufszahl. Aber wenn man heute mal rumfragt, gibt es halt dann doch recht viele Pokémon-Fans, die es halt nie gespielt haben. Obwohl es sich so gut verkauft hat. Vielleicht auch so ein Europa-Ding. Ich habe natürlich keine Japaner oder Nordamerikaner gefragt, ob wie es da bei denen aussieht. Vielleicht war es auch in Europa schlichtweg so, dass die viele es nicht gespielt haben. Wenn ihr es gespielt habt und ihr meint, es sei nicht so, ist es meine persönliche Wahrnehmung auch so ein bisschen, dass es irgendwie kaum einer hier gespielt hat. Auf jeden Fall Pokémon XD. Halt ein klassisches Pokémon-Spiel. Man spielt halt diesen Hauptcharakter. Ich glaube, der heißt standardmäßig durch Nintendo-Material Michael oder
Ja,
Michael, wenn man es
genau.
halt will. Man kann aber auch einen anderen Namen eingeben. Ich glaube, es gibt auch David und noch einen anderen gibt es als Vorgabe. Die Namen weichen zum Teil im Englischen, Deutschen und Japanischen ab, wie man es halt von Pokémon kennt. Das Spiel ist damals, um das jetzt noch kurz zu erwähnen, erstmals am 4. August 2005 in Japan erschienen, am 3. Oktober 2005 in Nordamerika und am 18. November 2005 in Europa. Das ist das Interessante, weil damit ist das Spiel, abgesehen von Japan, da lagen immerhin 4 Monate dazwischen, immer im selben Monat erschienen wie Fire Emblem Path of Radiance. Also im Oktober sind beide Spiele in Nordamerika erschienen, 2005, und im November sind beide Spiele in Europa erschienen, 2005. Finde ich ein bisschen amüsant,
Ja.
dass das halt so ein Zufall ist.
Weil es ja auch eigentlich auch ein bisschen schwierig ist, weil es sind ja beides sehr story-intensive Spiele, aber.
Ich denke, eine andere Zielgruppe. Also ich denke, die
Auch, stimmt
Zielgruppe
auch
unterscheidet
wieder.
sich bei
Ja, genau.
den beiden Spielen schon ausreichend. Auch wenn beides Rollenspiele sind, glaube ich, dass der Unterschied groß genug ist, um zu sagen, das ist jetzt egal.
Ja.
Ja. Die Geschichte dreht sich, wie wir schon gesagt haben, um diese Krypto-Pokémon. Genauer gesagt spielen wir halt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Michael Michael, einfach weil wir jetzt den Standardnamen benutzen, um diesen Jungen, der ist der beste Pokémon-Trainer, der in diesem Pokémon-Labor von Professor Kleinarbeit ja tätig ist, lebt. Seine Mutter arbeitet dort mit dem Professor zusammen. Und er und seine kleine Schwester leben dort auch. Und er hat halt durch Simulation viel Pokémon kämpfen gelernt und ist da drin halt sehr gut. Und ja, sehr früh im Spiel, deswegen kann man das auch erwähnen, passiert dann einfach, dass der Professor wird entführt. Wir können es auch nicht verhindern. Und deswegen müssen wir dann hingehen und versuchen, den Professor zu retten. Ich glaube, das erklärt das so das Wichtigste dabei.
Genau.
Ja.
Schlüsselelement an diesem ganzen Abenteuer sind dann halt, wie schon das Große ist, die Krypto-Pokémon, die man lustigerweise, was ja eigentlich in der Serie nicht so typisch ist, dass man die von den Trainern fangen kann. Was ja
Genau.
eigentlich verboten ist. Aber wenn man das halt in einem normalen Spiel versucht, dann kommt so eine schöne Warnung. Was fällt dir ein, mein Pokémon zu stehlen oder sowas in der Art?
Hier ist es halt so, dass wir halt gegen wirklich Böse kämpfen, so Team Rocket Böseartige, die Krypto-Pokémon halt für sich ausnutzen und so weiter. Und deswegen, wenn wir sie halt denen wegnehmen, nenne ich es jetzt mal, retten wir sie. Dafür müssen wir halt so ein spezielles Tool einsetzen, das wir relativ früh bekommen. Und anschließend müssen wir die Krypto-Pokémon auch erst heilen, damit sie nicht mehr Krypto-Pokémon sind. Wir können sie aber schon unserem Team hinzufügen und als Krypto-Pokémon einsetzen. Das geht.
Ja, und das hat auch gar nicht mal so unbedingt Nachteile, weil
Nein.
tatsächlich hat dieser Kryptotyp, den sie ja haben, auch sozusagen seine eigenen Regeln, sagen wir es mal so.
Ganz genau. Und das ist halt, da muss man sich halt gut überlegen, ab wann man hingeht und sagt, okay, jetzt werde ich das Pokémon wieder zurückverwandeln, um das Standard-Pokémon zu haben. Oder ich behalte es halt erstmal als Krypto-Pokémon, weil es mir so viel bringt oder so. Ja. Das muss man halt abwägen.
Genau.
Ja. An sich laufen die Kämpfe wie gewohnt, aber es sind halt rundenbasierte Kämpfe mit Pokémon. Ein
Meistens
oder.
auch Doppelkämpfe, muss man, würde ich auch
Genau.
noch dazu sagen. Also so wie es beim letzten DLC, glaube ich, von Schwert, nee, von Karmesin und Purpur war. Da waren es ja, glaube ich, auch hauptsächlich immer Doppelkämpfe.
Ja, es gab sehr viele Doppelkämpfe.
Ja.
Ich meine sogar hauptsächlich, du hast recht. Ja, genau. Ja, also hier, genau hier ist der Fokus, liegt hier sehr stark auf den Doppelkämpfen. Natürlich anfangs nicht, weil anfangs hat man nur ein Pokémon.
Ja.
Das ist übrigens auch so, man wählt kein Starter-Pokémon aus, man hat einfach eins und das ist Evoli.
Hat aber natürlich sehr viele Optionen, in was es sich ja entwickelt.
Genau. Und natürlich haben wir auch nach einiger Zeit ganz andere Pokémon noch dazu.
Ja.
Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also wir kriegen natürlich etliche Pokémon dazu noch, die wir einsetzen können, die wir benutzen können für verschiedene Sachen und so weiter. Und das ist auch, ja, natürlich cool, dass wir das haben, weil wir wollen natürlich Pokémon einsetzen und unser Team verstärken und erweitern und so weiter und so fort. Und das geht hier, wie wir es halt von Pokémon gewohnt sind. Wir fangen neue Pokémon und folgen halt der Geschichte, die hier halt, ich würde sagen, anhalten. Ist es nicht dieses, wir wollen der Beste sein, Ding, was die Pokémon-Spiele auszeichnet, sondern wirklich dieses, wir wollen den Professor retten, wir wollen die Bösen aufhalten. Es ist ein bisschen klassischer Rollenspiel
Genau.
in der Hinsicht. Aber im Gameplay-Prinzip ist es halt ein Pokémon-Spiel. Deswegen lohnt sich's auch für alle Pokémon-Fans. Man muss halt damit leben können, dass man einen fest vorgegebenen Hauptcharakter spielt.
Was ja zu der Zeit, würde ich ja fast sagen, auch noch Standard war, wenn man vom Geschlecht absieht, war es ja eigentlich auch immer Fall vorgegeben.
Ja, man hat jetzt keine Möglichkeiten. Man hat ja heute noch nicht mehr wirklich so Riesenmöglichkeiten. Klar, der Editor ist wesentlich umfangreicher geworden, aber noch kein Editor wie in anderen Rollenspielen oder so. Aber wir haben halt hier diesen einen festen Charakter. Und halt seine Schwester, seine Mutter, Nebenfiguren und so weiter und so fort. Also es ist halt, ja. Ich muss sagen, es gefällt mir bisher, ich habe es natürlich noch nicht durchgespielt, gefällt mir sehr gut, muss ich
Mir
sagen.
auch. Und es sieht auch, finde ich, sehr gut aus. Also ähnlich wie auch
Ja.
Path of Radiance sieht das sehr gut aus für die damalige Zeit.
Ja, für so ein GameCube-Spiel ist das wirklich ein hübsches Spiel mit einer guten Optik. Bunt, Pokémon werden gut dargestellt. Klar, es ist ein GameCube-Spiel, das muss man immer erwähnen, aber darum geht es ja gerade. Das GameCube-Spiel ist wirklich schön und es ist halt auch gut auf die Switch 2 rübergebracht. Das heißt, die Auflösung stimmt und so weiter und so fort. Ja. Genau. Es gab, muss man dazu sagen, es gab einen Bug in dem Spiel.
Okay.
Das ist das Einzige, was man erwähnen sollte. Deswegen nicht wundern, wenn die GameCube-App vor kurzem ein Update gezogen hat, ohne dass ein neues Spiel hinzugefügt wurde. Das war deshalb, weil Pokémon XD ist tatsächlich abgestürzt. Und man konnte nicht sagen, warum. Es ist einfach passiert. Konnte passieren, muss man dazu sagen, weil es natürlich nicht jedem passiert. Ich persönlich habe die Erfahrung auch nicht gemacht,
Ja,
aber
ich
es.
bisher auch nicht, deswegen, also.
Ja, sie haben es behoben. Der Fehler ist raus.
Ja.
Der Patch, der da erschienen ist, ohne dass es ein Spiel hinzugefügt wurde, hat diesen Fehler behoben. Das Spiel stürzt nicht mehr ab. Oder sagen wir, sollte nicht mehr abstürzen. Ich kann es ja nicht sagen, weil ich die
Ja.
Erfahrung eh nicht hatte. Aber das ist jetzt nicht mehr das Problem. Also das, ja, da braucht ihr euch keine Gedanken mehr zu machen. Der Fehler ist nicht mehr gültig,
Ja, weil das ist ja
sozusagen,
so ein
wenn ihr
Ding, das
davon
hätte ja noch
lest.
ärgerlich sein können, weil das ja damals bei den Pokémon war es ja noch üblich, dass man immer selber speichern musste. Sowas wie automatisches Speichern gab es da noch nicht.
Genau.
Und wäre dann ja ärgerlich, wenn eine Stunde oder mehr Spielzeit dann dadurch verloren geht.
Man kann jederzeit speichern.
Klar, gibt es ja jetzt ja auch
Einmal schon im
die
Spiel.
Speicherplätze da zusätzlichen, aber ja,
Genau.
stimmt.
Man kann entweder im Spiel selbst kannst du jederzeit übers Menü speichern oder so gut wie jederzeit. Man kann aber halt auch mittlerweile natürlich die Switch 2-Funktion nutzen und einfach selbst State
Genau.
setzen. Geht natürlich auch und erleichtert das Ganze halt ein bisschen. Ja. Ja, ansonsten gibt es jetzt, glaube ich, zum Spiel gar nicht mehr so viel zu sagen, oder? Hast du noch
Ich
was?
glaube, ich habe auch nichts mehr.
Ja, dann haben wir zu dem Spiel jetzt alles gesagt. Ist halt wie ein sehr schönes Spiel. Man muss auch sagen, um jetzt mal abschließend auf alle drei Spiele einzugehen. Es sind alles drei Spiele, auf die ich mich gefreut habe, dass sie für diesen GameCube-Dienst kommen sollen. Und jetzt sind sie auch alle da und das finde ich sehr schön. Einfach weil es drei Spiele sind, die ich halt nachholen kann dadurch. Nachholen kann, in Anführungszeichen. Mario World habe ich ja damals gespielt, Fire Emblem auch. Nachholen bzw. wiederspielen kann. Ich
Genau.
habe ja Fire Emblem sogar noch unten liegen. Ich könnte es ja sowieso jederzeit spielen, wenn ich mein GameCube oder meine Wii anschließen würde. Aber so kann ich es halt problemloser einfach auf der Switch spielen. Was
Genau.
natürlich ein bisschen angenehmer gestaltet.
Und insbesondere, wenn
Und
man dann natürlich auch den GameCube-Controller dafür hat, weil mit denen spielen sie es ja natürlich besonders gut, sage ich mal.
ja, ich bin eh von diesem, ich muss es wieder betonen, ich glaube, ich habe
Ja.
es bei den letzten beiden Malen schon gesagt, aber ich muss es wieder erwähnen.
Ich kann es auch nur
Dieser
so sagen.
GameCube-Controller ist für mich ist sehr großartig. Ist einfach
Ja.
was richtig, richtig Gutes. Ich bin begeistert von diesem Controller und kann den nur jedem empfehlen, der mit dem auf der Switch 2 GameCube-Spiele spielt. Geht auch sehr gut mit dem Pro-Controller, den ich auch fantastisch finde. Also ich kann jedem Switch 2 Besitzer eh nur den Pro-Controller empfehlen. Und für halt die GameCube-Spiele den GameCube-Controller. Macht man mit beiden nichts falsch. Ich weiß, die Preise sind etwas höher. Ja, das ist natürlich der Knackpunkt. Das muss man immer dabei bedenken, dass es preislich sind, die jetzt nicht, ja, wie soll man es ausdrücken? Die kosten was. Wie Controller heute halt leider, was bei Controller heute leider oft der Fall ist, die sind nicht mehr die günstigsten. Ich habe jetzt gerade die Preise nicht ganz im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Man kriegt ja eh den GameCube-Controller, kriegt man ja sowieso nur bei Nintendo selbst.
Genau.
Und nur als Abonnent. Mein Gut, man kann den ganzen Dienst nur als Abonnent nutzen. Und das ist halt das einzige Problem an diesem Controller ist, ereignet sich nicht für den Einsatz
bei anderen Spielen, die nicht GameCube Switch sind. Ja.
Genau. Also er geht schon. Sie haben die die zweite Schultertaste hinzugefügt vorne. Der hatte ja damals nur 3 Schultertasten, meine ich. Der Z-Button war ja noch da, genau. Die haben noch einen weiteren hinzugefügt, der ist aber so klein und blöd angebracht, dass der im Endeffekt wenig bringt. Den hätten sie einfach wieder einen Z-Button anbringen können, dann hätte man den normal tatsächlich in jedem Switch 2 Spiel benutzen können. Mhm. Ich verstehe diese Entscheidung nicht, warum sie den Knopf so klein gestaltet haben, wenn sie auf der anderen Seite einfach den normalen Z-Button so groß haben, hätten sie da drüben genauso gestalten können. Wäre zwar eine Abweichung gegenüber dem GameCube-Controller gewesen, hätte den Controller aber als Möglichkeit für normale Switch-Spiele angeboten, was ich persönlich begrüßt hätte, weil ich mochte den GameCube-Controller immer sehr, sehr gerne. Aber es ist, wie es ist. Ich nutze ihn halt nur für die GameCube-Spiele, ist für mich ausreichend. Und angesichts des fantastischen Switch 2 Pro-Controllers, ich wiederhole mich, glaube ich, ich habe es, glaube ich, schon oft gesagt, ist es eh egal. Wie gesagt, die Preise, also der GameCube-Controller kostet halt 70 Euro. Da muss man halt wissen, ob das einem das wert ist. Man braucht ihn nicht. Man kann, wie gesagt, auch sehr gut mit dem Pro-Controller oder den Joy-Cons das Ganze spielen. Ich persönlich bevorzuge aber den GameCube-Controller, gerade wenn ich längere Sessions spiele. Klar, im Handheld-Modus kann man nicht anders, funktioniert aber auch sehr gut. Ja. Gut, ich glaube, ja, damit sind wir natürlich durch mit den heutigen Spielen. Ich hoffe, wir konnten euch die drei Spiele näher bringen. Eine Frage noch an dich. Wenn du zwischen den drei Spielen Favoriten wählen müsstest, könntest du das überhaupt? Und wenn ja, welches wäre dein Favorit?
Also ich glaube tatsächlich, nach jetzigem Stand, so wie ich gespielt habe, glaube ich, kann ich dann nur Fire Emblem Path of Radiance nehmen, weil dafür habe ich dann die anderen beiden noch nicht zu ausgiebig gespielt. Das müsste ich dann in den nächsten Wochen noch mehr machen. Aber an sich würde ich so jetzt natürlich Fire Emblem Path of Radiance sagen.
Ja, würde ich mich dir auch anschließen. Und das, obwohl ich jetzt Pokémon und WarioWorld ja damals schon, aber auch jetzt nochmal gespielt habe und auch Pokémon weit genug durch das beurteilen wollen können, also meinen, ich könnte es beurteilen. Ich glaube, es ist bei mir, ist es auch Path of Radiance ohne die anderen beiden jetzt schwächer darzustellen, weil es sind meiner Meinung nach alles drei sehr gute Spiele. Das muss man einfach sagen. Mir persönlich sagt Fire Emblem halt am meisten zu. Und das finde ich jetzt wieder schön, es sind drei sehr unterschiedliche Spiele.
Das stimmt auch. Ja. Auch wenn es tatsächlich zwei Rollenspiele sind, aber die halt doch auf ihre eigene Art doch sehr viel anders machen.
Ganz genau, deswegen. Und ich denke mal, da werden viele fündig. Und das sind halt auch drei starke Nintendo-Marken. Wario, Fire Emblem, Pokémon, das sind drei sehr starke Marken, die ihre Fans haben. Und ich meine, viele von euch da draußen werden die Spiele wahrscheinlich auf der Switch 2 jetzt schon gespielt haben. Die sind ja alle mindestens einen Monat schon draußen. Wario jetzt sogar schon 4 Monate ungefähr. Also kann man echt nichts sagen. Das ist, wieder mal sehr schönes Line-Up. Um das jetzt auch noch zu erwähnen, weil Nintendo hatte ja schon mal gesagt, welche Spiele in diesen GameCube-Service kommen. Und ich hoffe ja, dass es nicht bedeutet, dass darüber hinaus keine weiteren erscheinen, weil das fände ich persönlich ein bisschen schade. Um das noch mal hier den Brückenschlag zu schließen. Wir hatten ja damals, ich glaube, sie hatten 10 Spiele angekündigt, von denen jetzt, wir haben schon mehr Spiele natürlich, logisch, weil nicht alle, die sie angekündigt, es sind nicht nur die erschienen, die sie angekündigt hatten, sondern mehr mittlerweile, nee, stimmt gar nicht, wir haben jetzt 9 Spiele, wenn ich es richtig sehe.
Ja, kann gut hinkommen.
Genau, 9 sind erschienen von 10, nee, stimmt, es sind nur Spiele erschienen, die sie, stopp. Zwei fehlen. Welches Spiel hatten sie denn nicht angekündigt, dass sie veröffentlicht haben? Das ist jetzt, bin ich gerade verwirrt.
Hatten sie Chibi-Robo angekündigt?
Ja, Chibi-Robo hatten sie angekündigt. Okay. Ich versuche es gerade abzugleichen. Entschuldigt, dass ich es nebenbei mache, während wir im Podcast sind.
Ansonsten
wir haben also, um es mal kurz zu erwähnen, was noch fehlt, was angekündigt waren, Super Mario Sunshine und Pokémon Colosseum. Die beiden sind Wario World war nicht angekündigt.
Ah.
Das ist es.
Okay.
Wario World war nicht angekündigt bisher. Also daran merkt man schon, dass die ursprünglich mal angekündigten Spiele nicht alle sein müssen. Zwei fehlen noch. Heißt natürlich nicht, dass jetzt das nächste Spiel veröffentlicht, eins von den beiden ist. Ich persönlich würde Mario Sunshine und Pokémon Colosseum begrüßen, wenn sie kommen würden. Mhm. Wobei man ja Mario Sunshine auf der Switch zeitweise kaufen konnte, mittlerweile ja nicht mehr. Würde ich trotzdem das GameCube-Original als Emulation bevorzugen, weil in dieser Switch-Version waren ja teilweise die Zwischensequenzen ein bisschen beschnitten. Mhm. Nicht, dass sie zensiert waren, sondern da war wirklich links oben und unten Rand abgeschnitten.
Mhm.
Und das fand ich sehr schade.
Und wenn man ja auch den GameCube-Controller angeschlossen hat, dann kommen ja auch noch so Soundeffekte von Sunshine, also wird ja. sich's auch deswegen ja anbieten, dass es dann auch kommt.
Ja, also ich gehe mal von aus, wir haben jetzt Mario sowieso sehr präsent. Mhm. Warum haben sie die beiden angekündigt? Die werden die veröffentlichen irgendwann.
Ja.
Die Frage ist, was kommt darüber hinaus an GameCube-Spielen? Und wenn man mal so ein bisschen schaut, es gibt ja schon noch einige GameCube-Spiele, auch von Nintendo selbst.
Mhm.
Wenn man jetzt sagt, okay, es werden vor allem die Nintendo-Spiele veröffentlicht, die durchaus verdient hätten, veröffentlicht zu werden. Ich persönlich wäre für Eternal Darkness, aber ich glaube, das ist weniger überraschend für die meisten, die es mittlerweile mitbekommen haben, dass Eternal Darkness einfach für mich ganz weit oben steht. Wenn man jetzt bei Namco bleibt, wäre Tales of Symphonia schön, aber da haben wir halt das Remaster, auch wenn das nicht so gut war, da glaube ich weniger dran. Aber zum Beispiel 1080 Avalanche wäre ein schönes Spiel.
Ja. Oder auch das Wave Race.
Oh ja, Wave Race.
Ist. Ansonsten auch noch die anderen Multiplayer, die man Titel neben Mario Smash Football, wären auch noch eine Option, wie Mario Kart Double Dash oder die Mario Party Spiele.
Smash Brothers.
Genau.
Kirby Air Ride damals, das Original, das erste.
Mhm.
Hier Animal Crossing, das erste.
So ja.
Damals für das GameCube, die GameCube. Battalion Wars wäre, finde ich, auch sehr interessant.
Stimmt, ja, das würde mich auch auf jeden Fall interessieren.
Geist wäre für mich so ein Spiel, das sie da drin gerne veröffentlichen dürfen. Weiß nicht, ob du das kennen, glaube ich, gar nicht so viele
Geist. Ich habe schon mal gehört vom Namen, aber gespielt noch nicht. Wäre ja, deswegen auch noch eine Option, auf jeden Fall, ja.
Ja, Nintendo spielt das wirklich. Ja, ich würde sie nicht als Dings Ego-Shooter bezeichnen, aber es geht schon in die Richtung. Es ist halt ein First-Person-Action-Adventure. Auch sehr cool fände ich Kurin Squash. Das ist dieses mit die Kurin-Reihe. Gibt's auf dem GBA, im GBA-Modus gibt's da einen Teil von. Da gab's halt auch einen für den GameCube. Es gibt noch etliche Spiele. Ich meine, die Zelda-Spiele wären ja auch Kandidaten. Statt der HD-Collection halt die hier veröffentlichen. Dann gibt's die ganzen Mario-Sport-Spiele natürlich noch. Metroid Prime 2 und 3 wären hier auch eine Option, wenn sie denn kein Remaster veröffentlichen wollen. Star Fox Adventure, Star Fox Assault. Wir könnten die Liste jetzt ewig weiterführen, ja, glaube ich.
Also es gibt für Nintendo noch viel Optionen, diesen Service weiter fortzuführen.
Ja, und sie machen es ja bei NES, SNES und so weiter auch. Also von daher spekuliere ich einfach ein bisschen drauf. Wobei der GBA ein bisschen wenig bekommt. Was ich schade finde. Entschuldigung, ja. Aber gut, wir sind, denke ich, mit unserem Thema für heute durch. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, also also neben diesen drei Titeln habe ich jetzt nicht so viel letzte Woche gespielt. Ich hatte noch ein Spiel gespielt, was wir vor einigen Wochen schon mal im Podcast-Thema haben, nämlich Pokémon Pokopia. Da habe ich ein bisschen weitergespielt, war jetzt in jedem Gebiet und habe mich hauptsächlich darum gekümmert, dieses in Anführungszeichen eigene Gebiet, diese eigene Insel sozusagen ein bisschen auszubauen, die man da ja hat. Ich glaube, die wird ja am Anfang erst Neulandia bezeichnet, die man dann ja selber benennen kann. Und genau. Da habe ich mich dann so ein bisschen darum gekümmert, zum Anfang dann halt das Pokémon Center da wieder aufzubauen und dann Stück für Stück da auch ein bisschen die zu besiedeln, sozusagen.
Mhm. Ja, habe ich mich auch sehr lange mit aufgehalten, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es jetzt die Woche zwar nicht mehr gespielt, müsste ich nochmal, aber da habe ich mich auch sehr, sehr lange mit aufgehalten, mit diesem ganzen Neulandia-Kram.
Wir hatten es ja damals schon besprochen, es ist ein Spiel, wo man sehr viel Zeit investieren kann, wenn man es möchte.
Genau.
Ja.
Gilt ja auch für das andere Spiel, das du gespielt hast.
Genau, aber da werden wir, denke ich mal, nicht so viel zu verlieren, weil das wird bestimmt noch ein Thema sein in den nächsten Wochen, nämlich Tomodachi Life, wo Träume wahr werden.
Ja, da werden wir definitiv demnächst in einem Podcast drüber sprechen, weil, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe es auch sehr viel diese Woche gespielt und es ist mein erstes Tomodachi Live, deswegen, ja. Genau. Ja, hast du sonst noch irgendwas
Das war's. Von
gespielt?
mir war sonst die Woche nichts mehr.
Okay. Ja, ich habe die Woche ein paar Sachen gespielt, aber vor allem habe ich abseits von Tomodachi Live WWE 2K26 gespielt. Also das aktuelle Wrestling-Spiel. Ja, es ist ein wie letztjähriges Spiel. Es ist ein gutes WWE-Spiel. Es macht Spaß. Es ist vollgepackt mit Wrestlern, die man halt von früher kennt, die man von heute kennt oder wie auch immer. Es ist ein lustiges Spiel. Fertig. Ja, ich denke, das reicht dann. Viel mehr kann man da gar nicht zu sagen. Es macht halt gerade zwischendurch mal Spaß oder eben mehr Spieler. Wenn man jetzt, was ich, zu zweit hier hockt oder so und dann da gegeneinander kämpft, ist das schon recht lustig. Genau. Ja, ich glaube, damit sind wir für heute endgültig durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast und ja, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.